ARD.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Ein Dauerbrenner, der uns ja alle im Leben beschäftigt, ist das Thema Wohnen. Und gerade in einer Großstadt wie Hamburg. Ja, wer da auf der Suche ist, der braucht wirklich starke Nerven. Denn der Andrang an Bewerbern ist groß. Hinzu kommt, das vorhandene Angebot passt oftmals nicht zur Nachfrage. Doch wie wäre es dann vielleicht mit einer Genossenschaftswohnung? Wie begehrt sind die eigentlich? Das wurde jetzt untersucht und darüber reden wir gleich. Dann sorgt ein Einbruch in Harburg für ordentlich Gesprächsstoff. Da sind mehrere Unbekannte mit einem Golf in die Schaufensterscheibe eines Juwelierladens gekracht. Wir fragen nach dem Stand der Ermittlungen. Und dann blicken wir noch nach Wilhelmsburg. Da sorgen zwei Wasserrohrbrüche in einer Hochhaussiedlung dafür, dass viele Mieter keinen Strom mehr haben und das seit mehreren Tagen. Wir haben Dienstag, den 10. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Lange Menschenschlangen vor Mietshäusern. Ein gewohntes Bild ja hier in Hamburg, denn der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Eine Wohnung zu finden, die sowohl bezahlbar ist, als auch den eigenen Bedürfnissen ja irgendwie entspricht, ist ja eine Mammutaufgabe. Neben klassischen Mietswohnungen und Wohngemeinschaften gibt es ja auch noch Wohngenossenschaften. Da zahlt man Anteile an einer Genossenschaft und erhält im Gegenzug ein lebenslanges Wohnrecht. Und wie begehrt diese Wohnungen sind, das hat jetzt das Softwarehaus Empro untersucht. Gut 1200 Wohnungsangebote haben die ausgewertet. Reinhard Postel, du hast dir das genau angeguckt. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, jetzt haben wir es mal schwarz auf weiß, was man immer gehört hat. Jetzt haben wir die konkreten Zahlen. 88 Bewerber gibt es für eine einzige Genossenschaftswohnung.
Wow.
Das ist wirklich eine ganze Menge. Stell dir das mal in der Schlange vor, wenn die alle auf der Straße stehen, 88 Leute. Nun gibt's ja diese Vorortbesichtigungstermine eigentlich kaum noch. Zum einen, weil man genug Bewerber online findet und zum zweiten, weil es einfach auch so schlecht aussieht, wenn dann so viele Leute auf der Straße stehen. Im Schnitt waren die Genossenschaftswohnungen übrigens nach 13 Tagen schon vergeben, also sehr flott. Und die dort angebotene Wohnungskaltmiete lag bei 9,80 Euro den Quadratmeter. Das ist noch 10 Cent unter dem Mietenspiegel. Vor allen Dingen ist es aber natürlich günstiger als die Neuvermietungsmieten, die ja in Hamburg eher bei 14 Euro liegen.
Ich wollte gerade sagen, da ist ein bisschen mehr zu bezahlen. Was sind denn jetzt so die begehrtesten Wohnungen?
Ja, das sind Kleinwohnungen. So richtig verblüfft das nicht. Die Top 3 dieser meistgewünschten Wohnungen, das sind alles Wohnungen unter 46 Quadratmeter. Mhm. Hamburg ist Single-Hochburg. 55% der Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte in Hamburg. Gründe natürlich immer mehr Singles, immer mehr Ehescheidungen. Auch alte Leute, bei denen der Partner wegstirbt, die bleiben dann zum Teil im Haus leben. Ja, und dadurch ergibt sich eben unsere Top 3. Da wartest du jetzt bestimmt schon drauf, die Parade. Also, schau mal auf den Schummelzettel. Top 1 sind 43 Quadratmeter in Barmbek für nur 435 Euro Miete. Mhm. Dazu gab es 2300 Anfragen für eine Wohnung. Top 2 in Langhorn, 44 Quadratmeter für 508 Euro Miete, 2200 Anfragen. Top 3 Alsterdorf, 46 Quadratmeter für 480 Euro, auch 2100 Bewerbungen für eine Genossenschaftswohnung.
Das ist ja irre mit der Nachfrage. Wahnsinn. Wie sind denn da jetzt überhaupt noch die Chancen auf so eine Genossenschaftswohnung?
Ja, leider gering. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen mathematisch. Hamburgs Genossenschaften, die besitzen 130.000 Wohnungen. Davon werden pro Jahr 10.000 frei. Aber 90% davon gehen eben an Genossenschaftsmitglieder, die zum Beispiel umziehen wollen, eine größere oder eine kleinere Wohnung. Das heißt, nur gut 10% werden an Nichtmitglieder vergeben. Das sind dann 1.000 Wohnungen im Jahr. Und die Genossenschaften, die bauen auch weniger. Im letzten Jahr waren es ungefähr 700 fertiggestellte Neubauten, in diesem Jahr sind es 750. Aber das ist weit entfernt von 1.500, die es mal waren. Der Grund ist eine Änderung der Bodenpolitik und natürlich auch die Baukosten, die in die Höhe gegangen sind. Zur Bodenpolitik. Der rot-grüne Senat vergibt Grundstücke, eigene Grundstücke nur noch in Erbpacht. Das heißt, die kann man dann nicht mehr besitzen, aber man zahlt einen jährlichen sehr geringen Pachtzins. Das Haus, was man draufbaut, das gehört einem aber nicht das Grundstück. So, und das ist ein Problem für die Banken, denn das Haus, wenn ich es baue, brauche ich einen Kredit. Mhm. Und den Kredit bekomme ich nur, wenn ich ordentlich Sicherheit biete. Und da ist das Grundstück als Sicherheit nicht da. Deswegen gibt es eben weniger Kredite und damit auch weniger Neubauten von Genossenschaften.
Bleibt für mich noch die Frage, wie kann man denn jetzt überhaupt Mitglied von so einer Wohnungsgenossenschaft werden?
Ja, man hört ja immer so die Mehr. Man muss sich da einfach nur mal einschreiben bei der Genossenschaft und Mitglied werden und dann wartet man ein paar Jahre, dann kriegt man eine Wohnung zugeordnet. Das geht in Schleswig-Holstein, aber nicht in Hamburg. In Hamburg sind die Bestimmungen anders, ganz verrückt. In Hamburg kann man erst Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft werden, wenn man auch eine Wohnung zugewiesen bekommt.
Oha.
Das ist wirklich ein Unterschied. Es gibt aber natürlich Wartelisten für Aspiranten. Und das sind dann alles Nichtmitglieder. Und auf diese Wartelisten kann man sich schreiben lassen.
Ja, aber dann sind das ja ellenlange Listen, oder nicht?
Ja, keine Genossenschaft in Hamburg verrät von den 30 Großen, wie viele Leute da draufstehen. Aber nach einem halben Jahr werden ja alle Leute wieder runtergelöscht. Mhm. Der deutsche Datenschutz.
Ich wollte gerade sagen, da hängt ja, der Datenschutz
ja, er verlangt, dass nach einem halben Jahr alles gelöscht wird. Deswegen nochmal die Sisyphusarbeit neu zu beginnen. Und dann geben es halt manche auf, aber es sind bestimmt viele 10.000 Leute, die da auf der Warteliste stehen, sodass es Jahre dauern kann, bis man an eine Wohnung kommt.
Alles klar, wir wissen Bescheid. Also es bleibt eine Mammutaufgabe, würde ich sagen. Vielen Dank, Reinhard. Mit dem Auto direkt ins Schaufenster eines Juweliergeschäfts. Diese Art von Einbruch gibt's ja immer mal wieder, jetzt im Süden Hamburgs. Das Ganze hat sich in Harburg abgespielt. In der vergangenen Nacht sind mutmaßliche Täter mit einem Auto in die Frontscheibe eines Geschäfts gefahren und haben offenbar Schmuck geklaut. Polizeireporter Finn Kessler, erzähle erstmal, wie ist der Einbruch denn genau abgelaufen?
Ja, das Ganze ging gegen 3.30 Uhr los, also mitten in der Nacht. Und da hörte ein Zeuge ganz plötzlich einen lauten Knall. Der schaute danach und dann konnte er beobachten, wie mehrere Männer mit einem VW Golf in dieses Juweliergeschäft rasten und ja in das Schaufenster fuhren. Sie benutzten das Auto als eine Art Rambock, so kann man sich das vorstellen, und haben dann mit mehreren Anläufen diese Front zerstört. Und dann gingen sie wohl rein, griffen Schmuck und flüchteten. Das war so ein Einbruch, der dauerte auch nicht besonders lange. Und auch bei der Flucht wurden sie beobachtet von einem anderen Zeugen. Der sah laut Polizei, wie diese drei Männer in ein dunkles Auto stiegen und dann auch relativ schnell wieder verschwanden.
Das spielte sich ja alles in der Harburger Rathausstraße ab. Die Polizei hat dann ja nach denen gefahndet und haben auch dann ein verdächtiges Fahrzeug entdeckt.
Ja, das ging auch relativ schnell. Die Polizei, die war mit rund einem Dutzend Streifenwagen in der Stadt unterwegs, in Tatortnähe natürlich, und hat nach den Tätern gesucht. Es gab ja auch diese Fahrzeugbeschreibung. Auch ein Spürhund war im Einsatz. Auch Beamte der Bundespolizei haben dabei unterstützt. Und auf der B75, da konnten Polizisten dann einen verdächtigen Wagen stoppen, der offenbar auch zu der Beschreibung dieses Fluchtwagens passte. Und in diesem Wagen, da saßen drei junge Männer drin, 21, 22 und 24 Jahre alt. Und die wurden vorläufig festgenommen und mit auf die Wache genommen.
So, jetzt könnte man meinen, die Geschichte ist zu Ende. Man hat die Täter geschnappt. Aber nein, denn es kommt raus, das sind nicht die mutmaßlichen Täter, die den Raub begangen haben.
Ja, diese drei Männer, die haben offensichtlich erstmal nichts mit der Tat zu tun. Ich habe vorhin nochmal mit der Polizei telefoniert. Die hat sie nach einigen Stunden wieder freigelassen, weil sich ein dringender Tatverdacht gegen sie nicht erhärtet hat. So sagte es eine Sprecherin vorhin. Also unterm Strich kann man denen nicht nachweisen, dass sie etwas damit zu tun haben. Es wird aber weiter ermittelt. Das übernimmt jetzt die Kriminalpolizei. Das liegt jetzt bei den Spezialisten in Harburg. Und die Polizei, die hat heute auch relativ schnell einen Zeugenaufruf gestartet und hat vorhin im Gespräch mit mir auch nochmal betont, dass sie Zeugen des Vorfalls ganz, ganz dringend bittet, sich zu melden.
Und interessant ist ja trotzdem, dass das ja ein Phänomen ist, was immer mal wieder vorkommt. Wir hatten das ja auch mal mitten in der Innenstadt, ne? Ein Auto rast in ein Juweliergeschäft.
Ja, genau. Ich glaube, das war damals eine Boutique am Neuen Wall, die betroffen war. Wir hatten das in Harburg auch schon mal. Es sind häufig so Goldankaufläden, die da betroffen sind. Mhm. Und es ist eine bewährte Taktik bei Kriminellen. Das muss man mittlerweile sagen. Also ganz häufig sind diese Fahrzeuge, die dann als Rammautos genutzt werden, auch gestohlen. Das stellt sich dann immer im Zuge der Ermittlungen heraus, dass diese Fahrzeuge vor Tagen oder Wochen woanders gestohlen wurden. Also das ist schon sehr, sehr professionelles Vorgehen. Und es lohnt sich offenbar auch für viele Kriminelle.
Und wir bleiben da natürlich weiter dran. Danke, Finn.
Sehr gerne.
Am 11. Juli 2025, da ging er einst los, der Prozess gegen Christina Block und andere Angeklagte. Zunächst war er mit 37 Verhandlungstagen angesetzt, also bis Dezember vergangenen Jahres. Dann war klar, das reicht nicht, es geht noch bis zum Sommer. Und mittlerweile steht fest, auch dieser Zeitraum reicht nicht aus. Das Hamburger Landgericht will jetzt bis Ende des Jahres verhandeln. Gerichtsreporterin Elke Spanner, du bist ja immer für uns dabei bei den Block-Prozessen. Wie viele weitere Termine kommen denn jetzt dazu?
Es kommen sage und schreibe noch 41 Tage obendrauf. Wow. Das heißt, insgesamt, summa summarum, sind wir bei über 100 Verhandlungsterminen, die jetzt da so geplant sind. Und auch wirklich in ganz schön dichter Taktung. Ich habe mir die Termine mal angeguckt. Es gibt da wirklich immer jede Woche 2 bis 3 Verhandlungstermine. Das heißt, das wird echt alles noch eine Riesengeschichte bleiben, wie es aussieht.
Jetzt die große Frage, warum ist das nötig? Warum werden diese Termine noch gebraucht?
Also ob sie dann im Ergebnis tatsächlich alle einzeln gebraucht werden, das muss sich erst noch zeigen. Man muss sagen, die Termine sind erstmal vorsorglich festgesetzt für den Fall, dass sie gebraucht werden, weil das Gericht sagt, naja, also wenn wir dann wirklich noch mehr Termine brauchen, ist es total schwer, die abzustimmen bei so vielen Angeklagten, so vielen Beteiligten. Da musst du Termine finden, deswegen machen wir das mal langfristig. Aber der Grund, dass man überhaupt denkt, es könnte nötig sein, liegt daran, dass wirklich alles viel länger dauert als gedacht. Und das liegt vor allem daran, dass im Laufe des schon laufenden Prozesses plötzlich ganz viele Zeuginnen und Zeugen aufgetaucht sind, mit denen kein Mensch gerechnet hat, nämlich die Entführer und Entführerinnen selbst, sprich diejenigen, die die Kinder Silvester 23 beim Vater in Dänemark entrissen und nach Deutschland gebracht haben sollen. Die waren ja alle abgetaucht nach der Entführung. Man wusste gar nicht, wo die sind. Man hatte schnell eine Vermutung, wer das sein könnte, so vage. Aber wo die stecken auf der Welt, keine Ahnung. Und jetzt haben sich halt Ende letzten Jahres einige dieser mutmaßlichen Entführer gemeldet. Aus Israel, haben gesagt, hier, wir sind in Israel, wir sind aber bereit auszusagen. Und die werden jetzt alle als Zeuginnen und Zeugen vernommen. Das sind bisher 4 Menschen. Der erste, David Barkay, sagt schon seit 7 Tagen aus. Noch ist es nicht mal mehr zum Fragerecht der Verteidigung gekommen. Das heißt, da rechnen wir auch noch mal mit 5, 6 weiteren Tagen. Und dann noch die anderen 3. Ne, wenn das auch den Umfang annimmt, dann wird man wirklich noch viele Termine brauchen. Es gibt ohnehin noch ein paar Zeuginnen und Zeugen. Und für den Fall, dass die wirklich alle so viele Verhandlungstage brauchen, hat das Gericht gesagt, wir setzen das jetzt fest, damit wir wirklich hinten raus genug Luft haben. Aber ob das jetzt die letzte Verlängerung ist, na, darüber sprechen wir vielleicht im Herbst nochmal.
Ich wollte gerade sagen, da reden wir nochmal. Vielen Dank für die Einschätzung, Elke.
Sehr gerne.
Mal ein paar Stunden ohne Strom in den eigenen 4 Wänden auskommen. Ja, okay, geschenkt. Doch mehrere Tage, da wird schon richtig haarig. So ergeht es gerade aber vielen Mieterinnen und Mietern in Wilhelmsburg in der Hochhaussiedlung Kirchdorf Süd. Die sieht man ganz gut von der Autobahn aus. Höhe Stillhorn ist das. Da musste der Strom abgeschaltet werden, denn vor ein paar Tagen sind da nachts Wasserleitungen geplatzt. Viele Wohnungen wurden zum Teil erheblich beschädigt. Ingmar Schmidt, du hast dich mit dem Thema befasst. Wie ist denn inzwischen die Situation für die Betroffenen?
Also man muss sagen, da schoss das Wasser da in Kirchdorf Süd wirklich in Strömen durchs Treppenhaus und lief dann eben in Wohnungen, aber auch in die Fahrstuhlschächte und Keller. Aber immerhin, die Heizung ist nicht betroffen. Aber du hast es gesagt, der Strom ist weg. Und das Problem ist, wer jetzt beispielsweise auf einen Rollator angewiesen ist oder nicht mehr gut zu Fuß ist, der kommt im Hochhaus ohne Fahrstuhl, ohne Strom ja wirklich nicht weit. Und deshalb harren auch immer noch einige Mieter lieber ohne Strom in den Wohnungen aus. Und vor diesen beiden Hochhäusern haben wir auch diese beiden Anwohnerinnen getroffen.
Wir sind in ein Hotel untergekommen und eigentlich komme ich jetzt nur, um nochmal Sachen abzuholen.
Keine heiße Tee oder Kaffee vor mein Handy oder Laptop zum Beispiel. 4 Tage.
Ja, 4 Tage im Dunkeln. Wahnsinn. Und es sind ja insgesamt 160 Wohnungen. Laut Saga haben 29 Mietparteien dieses Angebot angenommen, ins Hotel zu gehen. Andere kamen dann eben bei Bekannten unter oder blieben eben in den Wohnungen. Besonders heftig hat es auch Gino erwischt. Der ist nachts davon aufgewacht, dass es ihm plötzlich auf den Kopf tropfte.
Aus meiner Lampe ist es wie wenn du jetzt so einen Schlauch aufmachst, ne? Und das Wasser läuft da runter aus der Lampe und von den Wänden ist das runtergetropft und rausgelaufen. Also das ist schon wirklich heftig. In der Wohnung selber kann man nicht mehr bleiben. Also da kann man nicht mehr drinnen wohnen. Da wärst du krank von.
Das ist ja wirklich Horror, ne? Das will man sich ja gar nicht selbst vorstellen. So, Hochhäuser sind das ja der Saga. Du hast es schon gesagt. Wie haben die denn darauf reagiert?
Ja, also in einem der Hochhäuser sind mittlerweile fast alle 80 Wohnungen wieder am Stromnetz, sagt die Saga. Da entspannt sich das Ganze also. Auch zumindest einer der beiden Fahrstühle fährt inzwischen wieder. Das ist ja sonst eben kein Spaß im Hochhaus. In dem anderen Haus im Erlaring, da soll heute der Hauptstrom wieder angeknipst werden. Aber dann müssen noch alle 80 Wohnungen nacheinander einzeln durchgecheckt werden, weil wenn man den Strom anschaltet und da sind noch Feuchtigkeiten, nasse Wände, dann geht das natürlich nicht. Und als erstes Fazit sagt die Saga, 20 der insgesamt 160 Wohnungen sind so stark beschädigt, dass sie umfangreich saniert werden müssen.
Ist denn schon klar, was zu den Rohrbrüchen geführt hat?
Nein, also warum das eigentlich passiert ist und warum eben auch in gleich 2 Hochhäusern kurz nacheinander diese Löschwasserleitungen platzten, nämlich am Freitag und am Sonnabend, das ist völlig unklar. Das Komische ist auch, dass in beiden Häusern diese Leitungen erst 2018 komplett saniert worden sind. Das sind ja Feuerlöschleitungen, also die eigentlich in Notfällen helfen sollen. Und ob das jetzt möglicherweise was mit dem Winterwetter zu tun hatte, auch das ist noch nicht bekannt.
Ganz lieben Dank für die Infos, Ingmar. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns dann morgen wieder. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.